Kapitel 11. Geöffnete Himmelstore. Ein Lichtstrahl durchbricht das Dunkel und kündigt die Morgendämmerung an. Die Zeit ist gekommen. Schneller schlägt der Puls, kürzer geht der Atem während der Vorbereitung für die Reise. Als sie sich in der Morgendämmerung aufmachen, wird Abraham von Erinnerung überwältigt. Er denkt daran, wie er Isaak zum ersten Mal in den Armen hielt und welch unbeschreibliche Freude ihn nach der so langen Wartezeit erfüllte. Die Erinnerung, wie der kleine Isaak in Papas Bett sprang und sich eng an ihn kuschelte, um den Geschichten von Adam und Eva, von Noah und so vielen anderen zu lauschen, liegen ihm wie Bleigewichte auf den Schultern angesichts der Aufgabe, die ihm bevorsteht. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 1. Mose 22, Vers 2. Gott hatte gesprochen, und Abraham sammelt nun alle seine Kräfte, um dem Gebot Folge zu leisten. Es gibt keine Erklärung, keinen Grund, nur dieses Gebot. Während der Jahre, die Abraham mit Gott wandelte, hat er gelernt, sich seinen Geboten nicht zu widersetzen. Er hat gelernt zu vertrauen, dass Gott es am besten weiß und sein Weg der einzig sichere ist. Doch nun ist dieser Weg schwer, unvorstellbar schwer. Wer kann den Kampf verstehen, der in Abrahams Kopf vor sich ging? Wie gerne hätte er sich selbst anstelle seines Sohnes als Opfer hingegeben? Es gab nichts, was er nicht hätte tun wollen, um seinem Sohn dieses Schicksal zu ersparen. Abrahams Atem geht schwer, während er seinen Schmerz vor Isaak zu verbergen sucht. Das muss ein Albtraum sein, der bald vergehen wird. Die Realität holt ihn wieder ein, als Isaak fragt: »Mein Vater, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer?« Wie ein Pfeil trifft diese Frage Abrahams Herz. Was soll er antworten? Rasch bittet er Gott um Weisheit, dann sagt er: »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« Auf dem Gipfel des Berges angekommen, offenbart Abraham Isaak unter Schmerzen das Schicksal, das auf ihn wartet. Isaak ist ein junger Mann und hätte seinen Vater leicht überwältigen und sich aus dem Staub machen können. Doch er hat Gehorsam gelernt und unterwirft seine eigenen Wünsche der Weisheit seines Vaters. Der ganze Himmel beobachtet, wie Abraham seinen Sohn, seinen kostbaren Sohn, auf jenen letzten Augenblick vorbereitet. Die menschliche Vernunft entfesselt nun reihenweise Argumente gegen den Glauben, doch Abraham steht fest wie eine erhabene Zeder im Sturm, die zwar vom Wind gebeugt wird, doch er gibt seine Entschlossenheit nicht auf, die von ihm geforderte Handlung auszuführen. Alles ist bereit und Abraham blickt auf seinen Sohn. Der Schmerz will sein Herz zerreißen, seine Kraft ihn verlassen, doch er bleibt standhaft. Mit einem Gebet auf den Lippen legt er nun das Messer an, das seinem überaus kostbaren Sohn das Leben beenden wird. Im gleichen Augenblick ruft eine Stimme: »Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest.« Wenn ich über diese Geschichte nachdenke, kann ich nicht anders, als mich in Abraham hineinzuversetzen und mir meinen Sohn als Isaak vorzustellen. Ich kann etwas von der Anspannung, die er verspürt haben muss, begreifen, doch sofort wird das Bild unterbrochen. Tief in mir weigert sich etwas, diese Vorstellung zu Ende zu denken. Mein Verstand kann eine solche Szene emotional nicht ertragen. Um das Opfer Jesu am Kreuz und den Schrecken desselben fassen zu können, müssen wir einen Blick auf die Tiefe der Beziehung zwischen Vater und Sohn werfen. Das eigentliche Wesen ihres Königreichs gestaltet sich aus dieser Beziehung heraus. Der Kern ihrer Einstellung zum Leben offenbart sich in der Liebe, die sie füreinander haben. Wenn wir diesen Beziehungsaspekt nicht zum Kreuz zufügen, dann haben wir den eigentlichen Sinn verfehlt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir lesen diese Begebenheit in Johannes 3, Vers 16. Die Trennung einer innigen Beziehung ist die verheerendste Erfahrung, die ein Mensch erfahren kann. Der Gedanke, von unseren Geliebten getrennt zu werden, ist eine Furcht, die tief im Herzen einer jeden Menschenseele lauert. Wenn ich auch nur eine Woche für eine Vortragsreise von meiner Familie getrennt bin, sehnt sich mein Herz danach, zu Hause bei meinen Lieben zu sein. Meine Beziehung zu meiner Familie wollte ich gegen nichts in der Welt eintauschen. Schon allein der Gedanke daran ist unerträglich. Wenn wir jedoch das Herz Gottes betrachten, wie es die Bibel offenbart, dann sehen wir, dass Gott, unser Vater und sein Sohn bereit waren, ihre Beziehung zueinander zu lösen, damit du und ich durch die Tore des Himmels schreiten und wieder mit unserem Schöpfer vereint werden. Jemand mag erwidern, ja, aber Jesus wusste, dass er auferstehen und wieder mit seinem Vater vereint werden würde. Es war also nicht ganz so schlimm. Wenn du solche Gedanken hast, dann frage Jesus einmal, wie er sich fühlte, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als die Schuld einer rebellischen Welt auf ihn gewälzt wurde und die Liebe seines Vaters sich hinter seinem Hass gegen die Sünde verbarg, suchte Jesus in der Dunkelheit nach jenem liebevollen Angesicht, das seit Ewigkeiten seine Freude gewesen war. Doch er fand nur Trennung und Zorn. Seine Hoffnung schwand, einzig der Tod wartete auf ihn und er spürte, er würde auf ewig von dem einen, den er liebte, getrennt sein. Und so schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denke einen Augenblick darüber nach. Es ist furchtbar, einfach furchtbar. Angesichts dessen stellt sich uns die Frage, wie ernst ist es Gott daran gelegen, die Barrieren zwischen uns und ihm niederzureißen? Stell dir Gott vor in der Geschichte von Abraham und Isaak und du siehst, dass bei Jesus keiner Einhalt gebot, um den Vater von der herzzerreißenden Aufgabe des Opferns zu befreien, dass keiner die göttliche Hand davon abhielt, das Messer anzulegen. In dem Erdbeben und der Finsternis jenes schicksalhaften Tages, als die größte Liebe, die es je gegeben hat, wegen unserer Sünden getrennt wurde, höre ich den Vater rufen, mein Sohn, wie kann ich dich aufgeben? Wie kann ich dich loslassen? Und genau das ist die Hölle. Vater und Sohn haben in der Trennung ihrer Beziehung um unseretwillen die Hölle erfahren. Was könnte das Wesen der Hölle anderes sein, als das genaue Gegenteil des Reiches Gottes, das für liebevolle, innige Beziehungen steht? Was bedeutet dies für uns? Es bedeutet, dass der Sohn Gottes um unseretwillen den Horror der Trennung von der göttlichen Liebe geschmeckt hat, damit wir ihn nicht erfahren müssen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, 55. Durch das, was Jesus und sein Vater für uns getan haben, kann uns jetzt nichts mehr von der Liebe Gottes trennen. Die Tore des Himmels öffnen sich weit für uns, denn der Sohn Gottes ist selbst in die Hölle gegangen, um ihre Tore zu schließen, damit wir nie durch sie hindurchgehen und das Heulen und Zähneklappern erfahren müssen, dass diejenigen erleiden werden, die Jesu Tat für uns ablehnen und sich dadurch für immer von der göttlichen Liebe trennen. Eine Herausforderung bleibt für uns, die Reise aus unseren alten Denkstrukturen der Wertlosigkeit, der Aufsässigkeit und der Entschlossenheit, unsere Identität durch unsere Leistung zu bestimmen, zurück zur Quelle des Lebens, wo Liebe auf uns wartet und wir die Gewissheit haben, Gottes geliebte Kinder zu sein. Obwohl Jesus uns die Tore des Himmels geöffnet hat, müssen wir uns auf diese innere Reise vom Reich des Duracell-Baumes in das Reich Gottes machen, weg von der Identität durch Leistung hin zu einer Identität als Söhne und Töchter. Oder anders ausgedrückt, von der Erlösung durch Werke zur Erlösung durch Glauben. Der Rest dieses Buches wird den Herausforderungen und Vorrechten dieser Reise gewidmet sein.